dann kommst du ja in diese Phase häufig rein, sag ich mal so 20 bis 50 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und dann ist es wichtig eigentlich, dass du aus meiner Sicht, ich sag immer, eine Engine baust. Ja, dass du begreifst, du handelst jetzt nicht mehr die Leute einzeln, sondern du musst jetzt eine Maschinerie bauen. Und wenn du einmal zwei, drei falsche Leute drin hast, in dieser Engine, sag ich mal, auf die du vertrauen musst, weil du kannst eben nicht mehr die nächsten 100 einstellen, dann zieht sich das sofort rein, in die, wie so ein, sag mal, ein Geschwür in die Company sozusagen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Wie könnt ihr Teams von 50, 100 oder 300 Leuten schnell und erfolgreich aufbauen? Wie verändern sich eure Führungsaufgaben? Und was hat Gründen mit Leistungssport zu tun? Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von fürgründer.de. Und ich freue mich auch besonders heute auf Philipp Herrmann, der schon seit 2007 in der Startup-Welt aktiv ist. Alles aufzuzählen, was Philipp bisher gemacht hat, würde jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb ein paar Stationen. Philipp hat ein MBA in Stanford absolviert. Er hat die Digitalberatung ET Venture mitgegründet, sie beim Wachstum auf 250 Mitarbeitende begleitet und dann erfolgreich an Ernst & Young verkauft. Er ist Co-Founder und CEO des Innovations- und Gründerzentrums BRIC, bei dem es zahlreiche Startup-Programme gibt, um euch zu unterstützen. Und er ist zusätzlich Geschäftsführer der BRIC Startup Alliance, die nun als eine der 10 bundesweiten Startup Factories das Ruhrgebiet zur führenden Deep-Tech-Schmiede Europas machen wird. Hi Philipp.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu können.
Philipp, als Warm-up die Frage, da du ja schon relativ lange jetzt in der Startup-Szene aktiv bist, wie bist du da eigentlich reingerutscht?
Ja, du, ganz einfach. Ich habe in den 2000er Jahren bei Bertelsmann gearbeitet und sehr früh das Projekt bekommen. Skoyo hieß es damals, eine Ausgründung, eine Corporate-Ausgründung des Bertelsmann-Konzerns, also direkt ein Startup-Projekt. Ja, insofern hatte ich Glück, finde ich. Ich habe also direkt daran mitarbeiten können, ein Startup für einen großen Corporate auszugründen, habe dann Lunte gerochen und alles andere folgte danach.
Vielleicht jetzt nochmal spannender Perspektivvergleich auch, weil ne, wir sind ja jetzt fast 20 Jahre weiter. Wie hat sich denn die Szene im Vergleich zu damals maßgeblich verändert? Oder vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen mitnehmen, wie das damals eigentlich war, so diese Start-up-Szene, wovon wir hier gerade sprechen.
Ja, also ich glaube, ja, wir sind natürlich Welten weiter. Es war natürlich nach dem Boom und Bust der 2000er, 2001er Jahre. Ne? Das heißt, man war sozusagen teilweise etwas ernüchtert, aber es entstand gerade die neue Welle. Und die kam natürlich in Deutschland. Das sind natürlich diese Teams um Rocket Internet herum, ja, StudiVZ, diese Startups, die heute wahrscheinlich die Jungen gar nicht mehr kennen. Xing, ja, diese Themen, also das fing an mit diesem harten E-Commerce-Aufbau ja, der Rocket Internet-Gruppe. Wahnsinnige Erfolge, unglaublich schnelle Entwicklung von Startups und Teams und das Anfang der Social-Media-Zeit, sag ich mal. Ja, das waren also ganz frühe Zeiten, finde ich noch, und jeder konnte ja da rangehen. Ja, also du brauchtest ja kein Ingenieur zu sein und nichts, du konntest einfach launchen, mehr oder weniger. Ja, du bist ja reingesprungen bei Rocket Internet und ich habe selber ein Angebot von Rocket bekommen nach dem Corporate Startup und ich hätte einfach anfangen können, ja, und sofort irgendwie 50 Leute aufbauen. Das war so ein bisschen die Zeit, auch wilder Westen, und aber super inspirierend, ja. Es war dann ja auch die Zeit, als das iPhone rauskam und damit natürlich das ganze Mobile und Social, diese Überschneidung entstand. In der Zeit bin ich im Übrigen dann auch rüber in die USA, ja. Ja, zu dieser heißen Zeit, wo dann Airbnb und Uber, das war aber schon die nächste Welle, kam. Und ja, im Vergleich zu heute, also ich glaube, wir haben natürlich jetzt auch eine Krise hinter uns. Man wird schon von der Welle getragen. Die war sehr lang, die Welle, seit diesen Jahren eigentlich, finde ich. Und wenn ich jetzt wirklich direkt auf heute springe, ohne die ganzen Zwischenstationen zu nennen, ist halt heute so, dass wir ein bisschen ernüchtert wurden durch die Krise, ganz klar, dass VC-Money kälter geworden ist. Aber ich glaube, jetzt wieder hoffentlich in eine neue Welle reinkommen, die ja, mitgenommen werden kann, positiv. Weil es ist schon so, du schwimmst immer gegen den Strom als Startup, immer. Aber manchmal ist die Strömung ein bisschen weniger, ne? Und manchmal ist sie halt stärker. Und in den letzten Jahren war sie schon etwas stärker. Ja? Und jetzt schauen wir natürlich sehr stark auf die B2B-Themen, KI-Themen, also einfach mehr Deep Tech, ja, wo auch nicht einfach wieder jeder reinspringen kann. Also da, glaube ich, sind ein paar mehr Schritte notwendig als vielleicht damals im Wilden Westen.
Ja. Jetzt hast du gerade noch einen spannenden Punkt gesagt, dass du in den USA auch warst. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage. Wie unterscheiden sich denn Startup-Gründungen zwischen Deutschland und Amerika? Siehst du da ein paar wesentliche Unterschiede?
Also absolut. Also das sind teilweise natürlich Klassiker. Aber ich finde, ich habe ja 3 Jahre drüben gelebt und auch wirklich so einen Hype mitgehabt, dann eine Ernüchterung und am Ende, glaube ich, ganz gut Fazit ziehen können, ne, was wirklich dort, finde ich, es ausmacht. Und das sind trotzdem die Klassiker. Also der größte Klassiker ist einfach das Thema Think Big. Ja, also selbst wenn jemand eine kleine Lösung hat, das Problem, das er dann aufmacht, woran er arbeitet, ist immer ein großes, fast globales Problem. Ja, und dann erst steigt eigentlich die Gründerin der Gründer ein in das Thema, das sie oder er jetzt da konkret bearbeitet. Aber es wird eingebettet in eine riesige Vision. Ja, let's conquer the world or let's change the world. Und das ist, hört sich leicht an, aber es ist dort in der Masse so. Das zweite ist Speed. Klar, also es ist alles viel schneller. Du triffst jeden Tag Leute, die dich anfeuern. Ja, das heißt, du hast einfach so eine krasse Energie und Speed, die ist bei uns einfach niedriger, weil du nicht dieses Exposure hast, jeden Tag zu so vielen Leuten. Und das dritte ist das Thema, glaube ich, Failure. Ja, das ist das Thema, wenn du als Kunde erzählst, es hat nicht geklappt, ist okay, cool. Du bist eine neue Ressource für mich. Ja, let's talk. Du hast gerade was gelernt, join doch mein Startup. Ja, das ist die Unterhaltung da drüben. Das heißt, du baust dort Startups aus Leuten, die alle schon irgendwie Erfahrung haben, auch gefailt sind. Während hier sprichst du ja kaum über deine Failure. Ja, und das heißt, du kommst auch wieder weniger schnell in den Markt. Die Leute sind skeptischer. So, und das sind zum Beispiel jetzt wirklich 3 große Unterschiede, die einfach kulturell geprägt sind. Und ich finde auch, der größte Unterschied ist kulturell und dann Kapital. Ja, klar, also das Thema Kapital folgt sofort als nächstes, ist aber auch kulturell bedingt. Ja. Und ich glaube, da können wir weiterhin bis heute was lernen. Es ist teilweise frustrierend, ja, wenn ich dann irgendwelche Keynotes sehe, ich halte selber nicht mehr so viele, und die gleiche Message ausstrahlen wie vor 10 Jahren, ja, weil es eben diese Grundthemen sind. Aber wir arbeiten dran.
Du triffst ja auch ganz viele Startup-Teams, die sich auf eure Programme bewerben oder auch in dem Programm sind. Was sind so die Themen, wo du ganz häufig den Kopf schüttelst?
Ja, also ich fange mal an mit was besser geworden ist. Und es ist das Thema, dass die Teams sich mehr um das Problem kümmern, das sie lösen. Und auch im Pitch, ich rede jetzt vor allem über den Pitch, ganz klar beschreiben, welches Problem löst sich überhaupt. Und ich muss schon sagen, da haben sich stark entwickelt von einer Zeit vor 5 bis 10 Jahren, wo immer die Lösung schon gepitcht wurde und keiner wusste, wofür brauche ich sie. Ja. Das heißt, dieses Problem Thinking, ich finde, da hat sich das stark weiterentwickelt. Auch Ingenieure, die vielleicht nicht aus der Startup-Welt kommen, haben es verstanden. Der erste Punkt ist aber dann trotzdem, was ich schon gesagt habe, think big. Also mach es eigentlich für einen Investor klar, du arbeitest in diesem großen Markt und selbst wenn du dein Geschäftsmodell änderst, arbeitest du an so einem großen Problem, dass es sich lohnt, in dich zu investieren. Denn viele Startups und Teams müssen ja pivoten. Ja? Und wenn dann das Problem nicht groß genug ist und du nicht auch selber dich als jemand beschreiben kannst, der in dieses große Problem mit aller Ambition reingeht, dann finde ich, machst du dich zu klein. Das ist ein Thema, da müssen wir immer dran arbeiten. Das zweite ist, erneut beim Pitchen, aber jetzt mal spezifisch beim Fundraisen, dieses Thema Traction zu verstehen. Das heißt, viele glauben, sie pitchen ihre Idee und die wird dann gekauft. Es ist aber nicht so, sondern aus meiner Sicht wird ganz stark die Traction gekauft. Das heißt also der Aufbau der Zahlen. Das heißt, viele Gründerinnen und Gründer fokussieren sich zu wenig darauf, was sie im Moment des Fundraising an Traction brauchen, fast unabhängig von der Idee. Fast eine schlechte Idee mit krassem Traction ist wahrscheinlich besser investierbar am Ende als eine super Idee, die aber gar keinen Traction zeigt. Ja, und dieses Mindset fehlt total, diese harte Marketing- und Sales-Sicht und dass du am Ende halt verkaufst du halt Zahlen, ja, und verkaufst Wachstum. Hey, ich habe gerade mal 10 gemacht, wir zusammen können es mal 100 machen. Let's do this, ja. Genau, also das sind jetzt mal 2 Punkte. Es gibt ganz viele, aber die mir besonders auffallen und auch am Herzen liegen. Und gerade beim Thema Traction machen wir auch viel, dass wir sagen, hey, du machst sofort eine Excel-Liste, sofort überlegst du dir, was ist dein Timing, bis wann du Kunden ongeboardet haben musst im Fundraising, damit du im Moment des Fundraisings deine Kurve zeigen kannst.
Ja, das ist natürlich ein super Argument, ne, für Investoren, wenn ich da schon aufzeigen kann. Es geht hier nicht nur um die Idee, sondern wir sind auch schon am Markt, wir haben erste Pilotkunden oder erste Umsätze. Das ist ein ganz, ganz starkes Argument.
Ja, aber es geht auch darum, nur ganz kurz, um zu sagen, vielleicht auch mal zurückzufahren, zum Beispiel in den Wochen vor dem Fundraising nicht so viel Online-Marketing zu machen, also Taktik wirklich. Ja. Und dann zu sagen, ich hau das erst raus, wenn ich wirklich in die Gespräche reingehe. Na, nur als Beispiel. Also es ist schon wirklich, man muss da wirklich dran arbeiten.
Okay, spannend. Apropos Arbeiten, womit würdest du Gründen noch am ehesten vergleichen eigentlich?
Ja, also gute Frage. Also ich mache am liebsten den Vergleich, einfach um das auch nochmal zu thematisieren mit unseren Gründerinnen und Gründern, die wir ja ständig treffen, zum Thema Leistungssport. Ja, dass man sich wirklich klar machen muss, wir sind beim Thema Gründen nicht im Breitensport nur unterwegs, sondern im Leistungssport. Warum sage ich das? Naja, weil unsere, glaube ich, Zeit schon etwas geprägt ist, dass es hier und da mal zu stark als Breitensport betrachtet wird. Ja, dass man sagt, oh cool, ich kann ja was ausgründen, vielleicht auch nebenher, vielleicht auch nur als Projekt und gebe dann auch vielleicht schnell wieder auf oder bin schnell enttäuscht. Und das wird natürlich dann alles nichts. Mhm. Ne? Das ist total klar. Und das ist wie im, sag ich mal, ich nehme jetzt mal Fußball, kann ganz genauso Tennis, eine andere Sportart nehmen. Es gibt natürlich viele Talente, ja, und viele, die wollen und viele mit guten Ideen. Aber am Ende, wenn du es umsetzen willst, dann musst du es wie also sehr ähnlich zu einem Leistungssportler machen aus meiner Sicht. Ja, das natürlich gehört dazu erstmal grundsätzlich die Ambition und der Hunger. Ne? Also was du da durchmachen musst an Anstrengungen auf die Straße bringen musst als Gründerin und Gründer. Es geht nur mit deinem unfassbaren Hunger. Ja, und auch wenn es mal wenig zu essen gibt sozusagen, gehst du weiter und lässt nicht los. Das ist die eine Sache, aber das reicht nicht. Das andere, wenn ich darauf eingehen soll, ist natürlich das Thema, es reicht nicht nur viel zu machen, sondern es geht darum, Disziplin und Struktur zu haben. Jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin lebt davon, einen klaren Trainingsprogramm zu haben, zu wissen, welche Muskeln muss ich eigentlich aufbauen, ja, woran muss ich heute arbeiten. Jede Leistungssportlerin, Sportler muss sich auch das richtige Team um sich herum aussuchen. Ja, wenn du jetzt Wimbledon geschaut hast, Sinner hat gewonnen und Alcaraz verloren, beide haben sofort ihren Teams eigentlich gedankt, ja, weil sie auch genau wissen, die brauchen ein ganz starkes Team um sich herum, um überhaupt selber zum Leistungssportler werden zu können. Niemand wird es einfach durch Zufall alleine. Es ist kein Zufall, es ist Struktur. Es ist ein Aufbau einer Mannschaft, auch beim Einzelsport tatsächlich um einen herum. Und das ist eben sehr stark vergleichbar, ne? Und zeigt sich natürlich insbesondere beim Thema dann Niederlagen, wieder aufstehen müssen, diese Durchhaltevermögen über lange Zeit, ja. Also es gibt so viel Parallelen zum Leistungssport, dass ich das ein tolles Bild finde, aus dem man einiges auch Richtung Teams ableiten kann, was in den Gesprächen, finde ich, immer wieder zu einem guten Impuls führt, sich darüber auszutauschen, wo stehst du eigentlich heute und verhältst du dich eigentlich wie ein Leistungssportler, ja, oder bist du eigentlich doch eigentlich ein bisschen im Breitensport? Ja? Und da muss man sich halt auch irgendwann entscheiden, was man will und kann.
Wo siehst du da tatsächlich in diesen Gesprächen oder auch Positionsbestimmungen die häufigsten Abweichungen vom Sollzustand? Also was fällt den Gründern, Gründerinnen am schwersten?
Also ist natürlich wirklich individuell sehr unterschiedlich, muss man wirklich sagen. Ne? Aber ich sage so, ein übergreifendes Thema ist tatsächlich schon das Thema Disziplin und Struktur, finde ich. Sowohl im Aufbau, sage ich mal, der Netzwerke und der Kontakte, als auch wirklich im Doing. Also da rede ich jetzt sehr stark im, wie gehe ich raus in den Markt? Ja? Wie bearbeite ich meine Kunden, aber auch meine Investoren, möglichen Partner. Wie strukturiert mache ich das eigentlich? Ja, wie strukturiert führe ich auch mein Team? Das muss nicht direkt am Anfang sein. Am Anfang ist ja alles bei Intuition, ne? Aber das kommt immer mehr. Und ich glaube, damit auch fein zu sein, weil viele sind ja davon genervt. Ja, viele Gründerinnen und Gründer sind ja erstmal total impulsiv. Das ist ja auch schön, diese Energie am Anfang, meine Idee, ja. Am Ende musst du dich und dein Team halt strukturiert managen können, aus meiner Sicht. Das ist zwar nicht verlieren, diese Intuition und Energie. Und das ist nervig. Es ist, versteht es auch, sozusagen. Und da ist eigentlich, finde ich, die häufigste Abweichung. Und das zweite Thema ist sicherlich beim Thema Team, zu verstehen, wen brauche ich im Team. Da gibt es auch natürlich häufig Diskussionen, auch Probleme, die sich die Leute einfangen, indem sie beim Teamaufbau hier und da Fehler machen. Das kann man nicht immer alles vorhersehen, aber man muss es zumindest dann immer wieder hinterfragen, ja, und gegensteuern. Mhm.
Zum Thema Team kommen wir gleich noch. Deshalb aber vielleicht lass uns das nochmal abrunden. So die drei wichtigsten Eigenschaften für einen Gründer, eine Gründerin.
Okay, also eine habe ich gesagt, Ambition und Hunger. Das merkst du auch sofort an. Und warum brauchst du das? Weil du einfach so oft, sage ich mal, in einer Durststrecke bist und es darf dir nichts ausmachen. Das ist einfach part of the game. Ja, du bist eigentlich immer im Hunger- und Durstmodus. Du bist auch immer unzufrieden. Das ist damit verbunden. Du denkst immer, es müsste doch eigentlich schneller gehen und es müsste doch eigentlich mehr gehen. Und das merkst du fast jeder erfolgreichen Gründerin und jedem erfolgreichen Gründer an. Ja, die Mitarbeiter nervt es manchmal, aber es ist eine gute Eigenschaft, finde ich, weil du immer nach vorne gehst. Das ist die eine Sache. Ja. Die zweite hängt natürlich damit zusammen, ist Resilienz. Ich glaube, das ist mittlerweile auch von vielen verstanden. Du musst unglaublich gut mit Niederlagen umgehen können, ja, auch mit Rejection. Also allein im Fundraising, du sprichst 80 an und kriegst halt 78 Absagen. Und leider sind die ersten 70 immer die Absagen, so ungefähr. Also das heißt, damit umgehen können, Failure und auf der anderen Seite auch erstmal Negativfeedback in dem Sinn, dass keiner in deine Idee investiert oder direkt kauft oder sowas. Ja, also da muss man, finde ich, sehr resilient sein. Und das Dritte ist Jetzt kommen wir schon wieder zum Thema Team, aber ich glaube, diese Empathie, wie baue ich ein Team auf? Ja, Empathie und gleichzeitig, sage ich mal, manchmal Härte. Ja, also es zu schaffen, ein Team aufzubauen, wo du Caring Leader bist, aber auch ein klarer Führungsfigur. Ja, und ich glaube, das sind jetzt mal drei Eigenschaften, die würde ich jetzt erstmal auf den Tisch legen. Genau. Mhm.
Dann lass uns den Bogen schlagen zum Teamaufbau. Ich würde aber auch nochmal beim Leistungssport anknüpfen. Du hast ja auf das Team schon hingewiesen. Es gibt ja aber sehr häufig oder eigentlich immer noch einen Trainer in dieser Konstellation. Also es gibt den Leistungssportler, dann gibt es ein Team drumherum und dann gibt es den Trainer. Wenn wir jetzt dieses Bild mal auf den Gründer oder das Gründerteam auch übertragen, wann bin ich Sportler? Wann werde ich vielleicht selber zum Trainer? Wie verändern sich diese Rollen eigentlich da so über die Zeit?
Genau, also das ist eigentlich eine interessante Frage, wo man auch dann schauen muss, wo lässt sich wirklich eins zu eins übertragen, das Bild. Es stimmt natürlich, am Anfang bist du purer Sportler, sag ich mal. Du gehst ja rein, wie gesagt, häufig auch in einem kleinen Team. Wenn wir jetzt mal im Sport bleiben, am Anfang vielleicht auch in deiner Stadt, hast du auch so Buddies dabei. Es geht ja auch darum, mit Buddies was zu machen. Also wenn ich jetzt mal versuche, diese Metapher beizubehalten, dann kommst du in Mannschaften, wo nicht mehr Buddies sind und du merkst, okay, ich bin weiterhin Sportler, Spieler, aber ich muss jetzt hier echt performen. Ich werde auch mal schneller auf die Bank gesetzt vielleicht, also gefühlt bei mir zumindest, und denke, okay, also jetzt habe ich ein Team um mich herum, wo ich schauen muss, dass ich da professionell agiere und habe auch vielleicht Leute dabei, die komplett anders sind als ich. Ja. Anders als meine Dorfmannschaft früher. Und dann hast du ja schon richtig gesagt, irgendwann ist es ja dann so ein großes Thema als Gründer, dass man vielleicht darüber nachdenken könnte, bin ich vielleicht irgendwann Coach oder Trainer einer Mannschaft eigentlich in einem großen Startup. Und da würde ich sagen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wenn, dann maximal Spielertrainer. Weil das Spielfeld verlassen kann man dann doch als Gründerin und Gründer nicht. Aber man ist natürlich Kapitän sowieso, sag ich mal, ja. Und als sozusagen, ich würde da das Beispiel dann Spielertrainer sagen, weil du musst ja doch immer wieder auch aufs Spielfeld gehen und auch Signale setzen. Aber du musst eben auch eine Coaching- und Training-Funktion ja schon sehr früh einnehmen. Absolut. Ja. Insofern, glaube ich, kann man diese Metapher da sehr gut weiter vorantreiben, muss aber dann auch da schauen, dass niemand sagt, ja, okay, ich stehe jetzt an der Seitenlinie. Also das passiert halt dann irgendwie auch nie, sozusagen. Genau. Ja.
Beziehungsweise, wenn es passiert, dann geht es häufig dann doch schief, ne? Weil nicht alle Mechanismen greifen, weil nicht alle Strukturen entsprechend ausgerichtet sind. Also das ist schon Balanceakt an der Stelle.
Absolut, absolut, richtig.
Ja, du hast große Teams schon aufgebaut, begleitest auch Startups beim Teamaufbau. Was läuft denn häufig falsch? Starten wir erstmal so.
Okay, also ich glaube, es hängt ein bisschen von der Phase ab. Ich denke mal, in dieser frühen Phase arbeitest du ja, ich hatte es vorhin schon ein bisschen erwähnt, sehr intuitiv, leidenschaftsgetrieben an deinem Problem und ganz nah am Kunden. Und da hast du häufig Leute dabei, die auch bei vielen am Anfang so eine Art Buddy sind, weil man sich schon kennt. Mhm. Und das ist noch relativ einfach, finde ich, weil du einfach Spaß hast, an diesem Thema zu arbeiten. Da, sage ich mal, das funktioniert auch relativ recht gut. Da würde ich nur sagen, direkt von Anfang zu schauen, dass dieser Buddy-Faktor nicht so groß wird. Ja, das ist klar, dass du halt von Anfang an ein Team um dich aufbaust. Und ich rede jetzt hier von den ersten 5 Leuten, wo du schon von Anfang an auf Diversität schaust, im Sinne von Skills, ja, und schon dir überlegst, wenn das mein zukünftiger Circle of Trust ist, ich bezeichne das mal so, ich komme da später noch dazu, denn am Ende des Tages, fast jede Gründerin und Gründer beruft sich häufig immer wieder auf die Leute, mit denen sie am Anfang das auch mitgegründet haben, weil diese Leute verstehen das Produkt, die verstehen die Kultur am besten. Das heißt, ist schon in Ordnung, am Anfang erstmal Leute reinzuziehen, die, mit denen du dich sozusagen auch gut verstehst, die auch die gleiche Ambition haben, aber von Anfang an zu sagen, aber ich brauche vielleicht auch mal jemanden, der dieses technische Seite stärker abdeckt, auch wenn ich mit dem nicht sofort ein Bierchen trinken würde. Ja, das ist also, finde ich, in der Frühphase ganz interessant, häufig nicht leicht, aber in der späteren Phase, dann wenn es auf 20 bis 50 Leute geht, merkt man dann, da wird dann häufig, besteht manchmal die Notwendigkeit, jemanden auszutauschen, das ist dann ein bisschen schmerzhaft. Ja. Das heißt, da würde ich sagen, in der Frühphase. Dann ist mir auch wichtig beim Thema Team zu sagen, wer ist denn dein Team? Weil du kommst ja relativ schnell ins Thema Fundraising. Und dann da zu verstehen, oh wow, die Investoren sind schon auch echt dein Team oder sollten es sein. Und das ist, finde ich, ein Fehler, der häufig gemacht wird, teilweise aus der Notwendigkeit. Man ist so froh, endlich Geld bekommen zu haben. Es geht nicht immer alles. Aber man muss sich schon stark hinterfragen, ist das wirklich jetzt dann mein Wingman oder Wingfrau, ja, sozusagen, wie beim Leistungssportler tatsächlich. Also ist das Part of des kleinen Teams um mich herum, um Startup herum, die mich wirklich weiterbringen und das auch zu begreifen, dass das ein Team ist von dir. Mhm. Und nicht ein Shareholder, nur sozusagen. Also den Punkt würde ich auch nochmal ganz stark machen wollen. Da muss es natürlich kulturell passen, aber es muss eben auch von der Power her passen. Was bringt die Person überhaupt ein? Kann die und will die mich auch wirklich weiterbringen? Ja. Also ich glaube, das ist in der Phase, in der frühen Phase auch wichtig, ne, beim Fundraising, darauf früh zu schauen. Dann kommst du ja in diese Phase häufig rein, sag ich mal so 20 bis 50 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wo du dann plötzlich, naja, du kennst schon noch jeden, du stellst auch viele noch selber ein, bist dabei, denkst auch, ach komm, ich habe das ja total unter Kontrolle. Und genau in dieser Phase ist, finde ich, eigentlich einer der wichtigsten Momente, also wenn wir so über, wie gesagt, so 50 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wo das eben dann gerade bricht eigentlich, dass du nicht mehr jeden irgendwann kennst, nicht mehr jede Person auch mit einstellst. Und dann ist das Wichtigste eigentlich, dass du aus meiner Sicht, ich sage immer, eine Engine baust, ja, dass du begreifst, du handelst jetzt nicht mehr die Leute einzeln, sondern du musst jetzt eine Maschinerie bauen und du wirst in diese Maschinerie die wichtigsten Leute einsetzen müssen, denen du vertraust, de facto. Ja. Vertraust in ihre Leistung, vertraust in die Kultur. Und da zu verstehen, diesen alten Spruch, A-Players hire A-Player, B-Players hire C-Player. Ja. Also das heißt, du darfst einfach keinen Kompromiss machen. Im Hiring dieser wichtigen Leute. Und das wird eben doch häufig schon gemacht, finde ich. Da werden dann Kompromisse gemacht. Ja, schon, aber die Person kann mir ja schon weiterhelfen jetzt. Und wenn du einmal zwei, drei falsche Leute drin hast, in dieser Engine, sag ich mal, auf die du vertrauen musst, weil du kannst eben nicht mehr die nächsten 100 einstellen, dann zieht sich das sofort rein in die, wie so ein, sag mal, ein Geschwür in die Company sozusagen. Und ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ja? Weil du hier bestimmst die Kultur und die Performance deiner Firma an der Stelle.
Du hast am Anfang aber schon ja auch den wichtigen Hinweis auf Speed gegeben. Und da kann ich mir schon vorstellen, ne, wenn jetzt dieses Thema, Mensch, wir stellen jetzt wichtige Personen ein, das ist mir schon bewusst. Aber so ein Hiring gerade jetzt, ne, in diesen Zeiten kann halt auch ewig dauern. So, wie kriege ich da diese Balance hin?
Ja, ich meine, du sprichst es richtig an. Also ich glaube, ich rede über einen Pol, es ist ja immer eine Balanceakt, da gebe ich dir komplett recht. Auf den, glaube ich, alle aber immer eher zu wenig schauen, sage ich jetzt mal. Natürlich hast du recht, du musst auch darauf schauen, Speed is more important than control. Okay. Das sage ich auch immer am Ende des Tages. Geschwindigkeit. Du musst natürlich auch schauen, dass dein Business vorankommt. Und es ist nicht immer alles 100%, so wie ich es jetzt sage, das ist klar. Mhm. Aber im Zweifel, aus meiner Sicht, wird darauf im Schnitt zu wenig geschaut. Oder es wird zu wenig in dieser Phase verstanden, oh, jetzt muss ich aber wirklich schauen, wie ich diese Engine baue. Ja? Oder das mit diesen Menschen auch zu thematisieren, Themen, die du anders siehst, und zu sagen, pass mal auf, und sich wirklich zusammensetzen, ich vertraue dir darauf, du bist Part eigentlich meiner Engine. Ja? Und das ist mir wichtig, ist es dir auch wichtig. Und das an der Stelle auch nochmal vielleicht zu klären, ja, sozusagen. Oder bei Hiring von Personen, wo du denkst, ist vielleicht jetzt nur so ein 80% fit, dann auf die 20% echt zu schauen, das zu thematisieren und vielleicht die Person ja auch dazu entwickeln. Die Chance gibt's ja auch immer. Ja. Umgekehrt, wenn da Themen sind, die fundamental gegen die Kultur verstoßen, dann echt, also auf keinen Fall halt auch machen. Ja, das wird sich auf jeden Fall negativ auswirken aus meiner Sicht.
Ja, dann lass uns in dieser Phase jetzt nochmal kurz bleiben, weil ich glaube, es sind noch zwei wichtige Punkte. Einmal natürlich jetzt, was sind so Grundlagen, um diese Engine zu bauen? Was gehört dazu? Damit vielleicht auch verbunden so dieses Thema im Unterschied zum Anfang, wo ich eben in meinem kleinen Team unterwegs bin, wenn wir beim Sport bleiben, also in der Dorfmannschaft, wo dann jeder auch immer mal wieder quer über den Platz läuft, jeder ist mal Torwart und so weiter. Irgendwann kann ich ja als Gründer, Gründerin nicht mehr überall dabei sein. Und dieses, naja, loslassen, beziehungsweise erstmal eigentlich nicht, am besten nicht loslassen, sondern delegieren, aber das hinzubekommen. Und da auch ein Stück weit, und da sind wir schnell bei diesem Thema Micromanagement. Also wie gelingt das? Welche Tipps hast du da vielleicht, um diesen Prozess durchzumachen? Und dann eben, was sind die Grundlagen für diese Engine?
Ja, also gute Fragen. Also ich glaube, dieses Thema Loslassen versus nah dranbleiben, das begleitet dich ja auch die ganze Zeit weiterhin, ne? Immer auf einem unterschiedlichen Level. Aber da fängt es, in dieser Phase fängt es ja substanziell an. Also mir hat immer gut getan, das relativ krass zu machen. Also nicht zu sagen, ach, es ist auch schwer zu sagen, zu inkrementell zu machen, weil dann bist du auch wieder dabei bei dem Meeting, bei dem aber nicht, keiner versteht's. Ja? Also mein Rat ist es, aktiv zu thematisieren. Das kann man im Offsite machen, ja, mit dem, die man als Führungskräfte sieht zukünftig, ja, oder aktuell schon. Und dann ist aktiv zu sagen, okay, Leute, neue Phase. Mhm. Aus meiner Sicht müssen wir über die Engine reden, ja. und wir ändern jetzt Folgendes und sich dann auch wirklich hart aus einer gewissen Ebene rauszunehmen, wo du sagst, das wird jetzt delegiert, das gebe ich jetzt meinem Circle of Trust, um das nochmal so zu nennen, ja, oder eben meinen Führungskräften. Mhm. Und nicht es sozusagen zu versuchen, so on the fly. Und das auch dem Team zu kommunizieren, denn das Team reagiert so sensibel, ich bin immer wieder überrascht, ja, sensibel darauf, wenn jemand plötzlich nicht mehr dabei ist, ja, oder plötzlich wieder dabei ist, nach dem Motto, oh Gott, werde ich jetzt gefeuert schon, ja, so ungefähr. Mhm. Also die sind so sensibel, dass man da auch das Thema Kommunikation halt essentiell ist. Also mein Rat ist hier, klare Schritte machen und durchaus auch mal vielleicht mehr abgeben, also einfach zu sagen, okay, jetzt machen wir das und das eben auch klar zu kommunizieren und zu signalisieren durch Handlungen, indem man eben auch in gewisse Meetings nicht mehr reingeht. Also nicht sich reinsetzen und sagen, ja, ich entscheide es jetzt ja nicht mehr oder so ungefähr, ja, mach du mal, glaubt dir ja keiner, glaubt dir echt keiner. Also das kannst du nur am Ende durch Handeln und auch durch, hat sich jetzt ein bisschen komisch an, aber aktive Abwesenheit dann in diesen Situationen auch handeln. Genau, das ist mein Rat. Geht man dann ein gewisses Risiko, manchmal natürlich denkst du dir, da muss ich eigentlich ja doch wieder rein und natürlich muss man sich dann auch anschauen der Realität und manchmal gibt es dann die Fälle, wo man sagt, okay, an der Stelle, da will ich eigentlich nochmal dazukommen, ja, und das thematisiert man dann aber auch dann wieder offen. Das ist ja dann auch wieder wichtig, dass auch die Führungskraft, die Mitarbeiter nicht komplett dann wieder verwirrt sind, was macht der jetzt, da ist dann Kommunikation halt key beim Eingreifen wieder, wenn was schief läuft. Mhm. Aber der Grundrat ist, lieber mal einen klaren Schritt machen, das besprechen und klar kommunizieren. Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was braucht es noch, um diesen Apparat aufzusetzen?
Also, aus meiner Sicht finde ich es gut, wenn man früh ein Toolset einführt. Jetzt bin ich natürlich auch ein Gegner von zu viel Overhead und Struktur. Das ist der Feind jeder Geschwindigkeit, das ist klar, aber ein einfaches Toolset, wo du sagst, okay, wir haben jetzt zum Beispiel zwei Dimensionen, Performance und Kultur, Cultural Fit. Ja, das heißt also, bist du jemand, der unsere Kultur voranbringt und bist du jemand, der auch leistet? Dass du zum Beispiel in diesen beiden Kategorien denkst, die Dimension aufmachst und auch dann strukturiert einen 360-Grad-Feedback-Prozess einführst. Mhm. Und also so mache ich das gerne und sagst, okay, jeder wird dann auch auf dieser Matrix irgendwie mal so eingeordnet und man führt dann dazu auch Diskussionen. Ob man das jetzt transparent macht, das Team, das sind so Entscheidungen, die muss man noch treffen, ja, oder ob das dann zu viel Nervosität bewirkt. Mhm. Aber direkt sich zu überlegen, welchen Mechanismus, es gibt ja viele Tools, ne, will ich eigentlich einsetzen und den auch an dieser Stelle schon einzuführen. Also ein Fehler ist, finde ich, dass es dann ganz spät eingeführt wird, wenn es schon 300 Leute sind und dann ist es ganz schwer, das einzuführen. Alle empfinden es als, okay, was wieder ein extra Tool, sondern es früh einzuführen und auch nur ein, zwei, drei Sachen maximal, also wahrscheinlich lieber eine Sache und dann eine Matrix zu haben, in der sich irgendwie alle orientieren können, die auch was signalisiert, nämlich, dass mir die beiden Themen wichtig sind. Mhm. Und also ich glaube, das brauchst du für die Engine auch und dann kannst du auch strukturiert dokumentieren. Es gibt keine besseren Meetings, finde ich, als auf dieser Matrix jetzt zum Beispiel die Punkte zu haben in so einem Führungskräfte-Meetings und dann strukturiert über dein Team zu sprechen und auch über dich selbst. Ne? Mhm. Genau, der Prozess gehört natürlich dazu, auch diese, sag ich mal, Feedback-Prozess, um eben ja, das in die Mannschaft reinzutragen, ja, und genauso Upward-Feedback zu bekommen. Genau, also ich glaube, das ist noch eine ganz wesentliche Komponente, da nicht zu overengineeren, aber mit einfachen Tools zu arbeiten und es nicht so laufen zu lassen. Genau. Ja. Weitere Themen, das gehört vielleicht zum ersten Punkt dazu, ist schon, finde ich, immer so Real Talk. Also das heißt, als Führungskräfte zusammenzukommen und zu sagen, okay, jetzt sprechen wir mal, was richtig schlecht läuft oder auch wer nicht funktioniert, was nicht funktioniert an dieser Stelle, das auch einzuführen als Meeting-Kategorie sozusagen, ja, weil es häufig sonst bei Problemen, die wabern so rum, ne, die wabern rum, die kommen hoch als Gerüchte, hörst irgendwas davon. Also was ich super spannend finde, ist zu sagen, wir machen wirklich, was man so manchmal vielleicht in der Retro macht, aber wir machen dediziertes Meeting so, hey, lass uns mal ganz offen dazu sprechen, das läuft eigentlich wirklich überhaupt nicht, ja. Und dann auch die Leute zu verpflichten, das auch zu nennen. Und wenn ich dann irgendwas anderes höre, was da nicht genannt wurde, dann muss man auch reingesagt, okay Leute, also so läuft's bei uns nicht, gerüchtemäßig hier und da. Mhm. Und wenn du das eben in dieser Frühphase einführst, weil das ist meistens noch eine gute Phase, das ist eine coole Phase, ja. Wenn du das aber früh einführst, dann ist das ganz normal kulturell. Wenn du das spät einführst, in diesen Phasen, wo die Unternehmen so groß sind, dann sind da schon lauter Probleme und Gerüchte und jeder weiß schon, und dann wird das eher so als Strafe oder als Kontrolle vielleicht empfunden. Also genau, ich finde, diese Phase ist eine tolle Chance, das positiv einzuführen, wo alle sagen, oh wow, unsere Firma zeichnet sich dadurch aus, dass wir offen über diese Themen sprechen und damit bringen wir die Company und uns voran. Genau. Also das wären jetzt mal so drei Gebiete, würde ich sagen, die Sinn macht, die jeder ausprobieren kann, die einfach machbar sind und aus meiner Sicht auch wirklich sehr positive Resonanz auch beim Team führen.
Ja. Ein Begriff ist jetzt auch ein paar Mal schon gefallen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend für diese Phase, weil ich auch von anderen Gründern gehört habe, zum Beispiel von dem Fabian von Zefdesk, die sind dann ab so einer Größe von 50, 70 Leuten, ging halt mit der Kultur was kaputt. So. Und du hattest das jetzt auch schon ein paar Mal auch als Achse oder als Positionsbestimmung, ne, in diesem Toolset, ne, bringst du die Kultur voran. Das ist ja erstmal die Frage, was ist die Kultur? Wo kommt die her? Wer entwickelt die? Und worauf ist eben vielleicht gerade in dieser Phase zu achten, damit eben später nicht so ein Kipppunkt da stattfindet? Wie blickst du darauf?
Ja, Culture Eats Strategy for Breakfast. Jeder kennt vielleicht diesen Spruch von Peter Drucker und es ist einfach wahr. Ja? Also deswegen ist das zu hüten, ja, die Kultur. Ich glaube auch der Erfolg, jetzt sage ich mal, meiner Vorhaben in der Vergangenheit war im Wesentlichen durch die Kultur geprägt und auch das Schützen der Kultur. Und wichtig ist, glaube ich, dass sich Kultur halt durch Handlungen äußert. Also das ist, egal was du aufschreibst, am Ende musst du so handeln und vorbildlich handeln und Signale durch Handeln setzen, sage ich mal. Das ist sozusagen grundsätzlich aus meiner Sicht erstmal das Mantra. Trotzdem gehe ich nochmal einen Schritt zurück zu dieser Matrix, die ich genannt habe. Und da gibt es ja eine Matrix-Kultur, eine Dimension, habe ich gesagt, auf der man verortet wird. Mhm. Und da kann man dann schon die 7 bis 10 Themen runterschreiben, die einem wichtig sind. Zum Beispiel, denkt lösungsorientiert, nicht nur in Problemen. Oder respektvolles Miteinander. Und das auch hart, auch wirklich zu besprechen mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin. Und dass die aber auch transparent wissen, das ist eine Dimension. Und diese Themen sind uns hier wichtig. So, also das ist so zum Thema, wie ich das halt schon auch, sag ich mal, einmal theoretisch unterbringen kann. Ich bin jetzt weniger Fan von diesen Plakaten an der Wand. Das ist schon in Ordnung, kann man machen. Aber wenn du das in so eine Matrix einführst, wo jemand auch eingeordnet wird, dann ist das ein serious Thema. Dann weiß auch jeder, okay, das ist serious. Und ich habe auch in der Vergangenheit selber Leute rausgenommen, die Performance ganz oben waren, Culture, Mittel und nie besser wurden. Dann haben wir gesagt, es tut mir leid, aber wir haben halt schon den Anspruch, auch bei Culture 80% und top zu sein. Wenn da 50% nicht stimmen, es tut mir leid, wir müssen uns trennen. Ja, und das ist natürlich dann eine Handlung, die daraus folgt, aber begründet in diesem Framework. Und ich glaube, wenn du das einigermaßen hinkriegst, dass du sagst, du schaust dir das an und handelst auch dementsprechend, lobst auch Leute, die auf der Dimension sehr gut funktionieren, aber ja, es gehört auch dazu, Leute tatsächlich teilweise dann eben nicht mehr im Team zu haben, rauszunehmen, die zum Beispiel wirklich auf der Kategorie nicht performen, auf der Kategorie Culture. Das sind dann die Handlungen, die daraus ableitest. Generell jetzt nochmal zum Thema Kultur proaktiv, positiv, also neben diesen, sag ich mal, hört sich fast technisch an, ich finde es aber ganz wichtig, dass es verankert ist in einem Core-Evaluation von den Leuten. Darüber hinaus, je größer die Company wird, und es beginnt, genau, deswegen habe ich ja auch 50 gesagt, es beginnt mit 70, 80, 100, musst du halt verstehen, du kannst eigentlich durch Signale und Rituale dann führen, aus meiner Sicht, die Kultur. Ja, das heißt, ich meine, was sind deine Hauptaufgaben? Kommunikation und irgendwie Handeln. Ja, du musst die Vision und Purpose ständig wieder ausstrahlen. Das ist deine Aufgabe irgendwas als Gründerin und Gründer. Und du musst die Ways of Working ausstrahlen. Also wie arbeiten wir eigentlich? Ja, und das kannst du, das musst du aufgrund der Masse irgendwann durch Rituale einführen und durch spontanes Handeln. Also Beispiel, Rituale sind natürlich dann das Thema All Hands oder diese Fuck-Up-Talk oder ne, wo du einfach so straight reinsprichst und einfach diese Kultur versuchst, durch so gewisse Rituale aufrechtzuerhalten. Und das andere ist, dass du eben dann schon, du musst eben super anwesend auf diesen Team-Events sein. Also wir bei Adventure, ich glaube, wir haben eigentlich auch von Team-Event zu Team-Event gelebt. Wirklich, also wir haben halt super gute Summer-Events und Winter-Events gemacht, die ernst genommen businessseitig einerseits diese Themen auch thematisiert, aber auch gezeigt, wir sind da und auch ausgestrahlt, wie ticken wir und wie wollen wir eigentlich, dass diese Company funktioniert. Ja. Mhm. Aber das muss man ernst nehmen, das kann man nicht laufen lassen, genau. Also ich glaube, man muss diese Rituale sich überlegen, welche will ich einsetzen und dort auch überlegen, welche Handlungen zeigen wir dort eigentlich, was loben wir, was sagen wir, da müssen wir besser werden. Das andere ist Thema Transparenz, was auch ein Problem immer ist, finde ich, wenn es steigt, das auch mit Kultur zu tun hat. Also inwiefern schafft man es eben, obwohl manche Zahlen natürlich vertraulich sind, aber gerade auch in schwierigeren Zeiten, möglichst transparent und mitnehmend zu kommunizieren. Also habe gestern wieder mit einer Mitarbeiterin eines Unicorns jetzt gesprochen, weil ich ja ihnen auch nochmal die Frage gestellt habe, hey, pass mal auf, was ist eigentlich dir wichtig? Und sie meinte, für sie ist eigentlich am wichtigsten bei ihrer großen Company jetzt weiterhin von den Gründern ehrlich mitgenommen zu werden. Und das hat mich auch bewegt. Da muss ich sagen, das stimmt. Ja? Also wenn du mitgenommen wirst mit einer Ehrlichkeit und Authentizität, dann muss es nicht jeden Tag sein. Ich muss den auch nicht kennen, aber ich habe das Gefühl, oh wow, okay, ich weiß wieder, woran ich arbeite. Ne? Genau, das ist also ein weiterer, glaube ich, wichtiger Punkt. Trotzdem ist es immer eine Baustelle. Ja.
Ja. Wo kommt die Kultur denn eigentlich her? Also würdest du sagen, Mensch, da können sich alle mal zusammensetzen in dem Team oder soll das sehr gründergetrieben sein?
Also es ist de facto aus meiner Sicht im klassischen Startup sehr gründergetrieben und dann nochmal, ich sag mal, dieses Circle of Trust getrieben, Leute, die eng dran sind. Das sind teilweise auch gar nicht mehr die ganz oben in der Führungsebene immer sind teilweise Leute, die dann natürlich immer irgendwo eine Führungsfunktion haben, aber Leute, die eng mit dem im Gründerteam verankert sind, die gestalten aus meiner Sicht schon häufig die Kultur. Insofern, ja, das ist auch Aufgabe immer der Gründerin, des Gründers daran zu arbeiten, es ernst zu nehmen und darauf auch das zu gestalten. Insofern, ich würde schon sagen, sie kommt daher, aber natürlich reicht es nicht. Es ist ja die Aktivierung der Mitarbeitenden und es ist eben dann auch Verantwortung des Teams. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Es kann sich ja keiner jetzt irgendwie so über die Kultur beschweren, sondern jeder ist ja Teil der Kultur. Und dann geht es eben darum, dass auch die Teams unter sich diese Kultur mit ausprägen und vor allem auch, da finde ich wichtig, eben auch viel Bottom-up passiert, wenn die Kultur mal daneben läuft, sozusagen. Ja, dass man wirklich, ich finde, am Ende des Tages ist viel eben auch über tatsächlich Negativkorrektur im Sinne von, hey, so darf es nicht laufen, ne, notwendig, dass dann eben Sachen geflaggt werden, offen angesprochen werden. Ja. Und da ist dann das ganze Team verantwortlich, weil du siehst ja gar nicht alles. Ne? Positiv vorangehen kann ja jeder, das ist auch deine Aufgabe. Aber gerade, dass die Teams verstehen, okay, das wird ernst genommen, ich muss aber auch mit daran arbeiten und muss dann Dinge, die davon abweichen sind, auch mal nicht jetzt wie ein, natürlich nicht wie eine Petze jetzt melden, du hast nicht gemeint, aber auf den Tisch bringen, ja, und bearbeiten. Und dann formt man gemeinsam die Kultur.
Okay. Gut, jetzt sind wir in der Phase jenseits der 50 Mitarbeiter. Du hast auch schon so einen kleinen Ausblick auf 50 bis 100 als so die nächste kritische Phase gegeben. Was steht da an, aus deiner Sicht?
Genau, also ich glaube, wir haben jetzt gerade thematisiert die Phase, ich würde fast sagen, wenn es dann noch größer wird, ne, also über 100, 300 Mitarbeiter, ich glaube, dann wird es deswegen viel schwieriger, weil du als Gründerin oder Gründer so massiv in Themen verwickelt wirst, die einfach sehr wichtig sind, die aber gar nicht so viele Mitarbeiter involvieren. Und zum Beispiel natürlich weiterhin das Thema Fundraising. Dieses Thema ist so wichtig und es nimmt so viel Zeit ein, dass es auch jeden Gründerinnen und Gründer nervt. Ja? Also always be raising sozusagen, ja, und so ist es auch. Das heißt, du hast Fundraising. Du hast natürlich, je nach Geschäftsmodell, aber im B2B-Geschäft häufig wichtige Kunden, mit denen du sprechen musst, wichtige Stakeholder. Du musst unglaublich viel Zeit in dein Leadership-Team investieren. Ja, das ist ja deine Engine sozusagen. Ja? Und das frisst so viel Zeit, dass du eben ja, immer, also da kann man nur acknowledgen, man muss sich klar sein, man ist dann echt so weit weg, ja, dass dann in dieser Zeit dein Circle of Trust totaler Key ist. Ja, weil die werden die Rituale machen, ja, die werden, klar, beim All Hands bist du dabei, auch da ist die ähnliche, sag ich mal, Überlegung, wo bin ich dabei, was kann ich signalisieren, aber es werden, sag ich mal, und das, aber in, sag ich mal, ein Unternehmen von 500.000 Leuten sind es dann trotzdem aus meiner Sicht so 5 bis 10 Leute, also das, die kannst du schon handeln, aber du musst sie eben auch handeln. Ja, es entsteht dann die Phase des kompletten, dieser kompletten, also ja, wirklich muss man schon sagen, Abhängigkeit dieser Leute in deinem Circle, ja, die das vorantreiben. Und das ist aber auch sehr zufriedenstellend natürlich, wenn es gut läuft. Also ich fand das immer eine schöne Phase, wenn du dann weißt, okay, ich kann denen vertrauen, die machen das. Das ist auch beim kleinen Team schon so, aber da ist dann halt irgendwann essentiell. Insofern, also aus meiner Sicht kommt es da darauf an, dass du da verstehst, dass du sozusagen von der Breite in gewisser Maße in die Enge kommst, weil du diese, was ich schon genannt habe, Fundraising, Leadership-Team, wichtige Stakeholder und Kunden, dass es auch okay ist, finde ich. Ja? Also du treibst dann da den Wert, finde ich, wieder spitzer und in der Breite hast du eigentlich eher deinen Circle of Trust, der das macht. Ja? Mhm. Ja, und das zu akzeptieren und anzunehmen ist dann auch in Ordnung und dann ab und zu setzt du halt dann so ganz große Signale, für die du wieder verwendet wirst. Bei mir war es aber zum Beispiel so, dass ich dann oft gepullt wurde. Also, dass der Circle of Trust so stark war, dass er gesagt hat, okay, Philipp, guck mal an der Stelle, machen wir jetzt ein Team-Meeting, komm dazu. Ja, und dann, das muss dann funktionieren als gemeinsames Team. Du bist ja auch nicht alleine, du bist im Gründungsteam und dein Circle of Trust, das ist aus meiner Sicht dann auch so stark, dass du auch gemeinsam darüber sprichst und das hinkriegen musst. Ja. Aber es ist für manche eben auch sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, dass man so weit weg ist. Also ich habe das schon auch teilweise als schwierig empfunden, so weit weg vom Team zu sein und dann ja auch am Ende häufig vom dann doch auch Produkt, ja, dass man das damit muss man dann auch leben können. Man wird dann halt zum Manager. Manche steigen ja auch in der Phase dann aus, ja, das ist dann schon so. Die sind dann so Evangelist oder so, die sagen, ich möchte eigentlich lieber doch mehr im Produkt wieder sein. Das fängt dann da an, sich zu überlegen, hey, bin ich eigentlich der Manager für so ein größeres Unternehmen? Es gibt natürlich auch bei Unicorns häufig so, dann wird ja der COO reingebracht. Ja. Dann wird versucht, sich davon ein bisschen zu befreien wieder. Dann ist es auch in Ordnung.
Wenn wir aber über dieses Thema Vision und Purpose des Unternehmens sprechen, was ja auch, gerade wenn, ne, es gibt ganz viele Mitarbeitende, jeder hat vielleicht so eine eigene Vorstellung davon, was das Unternehmen hier eigentlich macht, wofür das da ist. Du bist als CEO in den Themen, ne, Fundraising, Kundenkommunikation stark involviert. Kann sich daraus ein Problem ergeben?
Also absolut, glaube ich. Ich glaube, das Thema, wofür treten wir eigentlich an und in welche Richtung geht es, ja, das ist etwas, ja, was vielleicht habe ich es auch echt nicht genug genannt, eine Key-Aufgabe in dieser Phase weiterhin ist. Du hast halt weniger Exposure, aber das musst du dann dafür nutzen. Ja? Also auch immer wieder, ich finde ja, die Menschen arbeiten in deiner Firma immer an kleinen, also an kleineren Schritten. Ist ja klar, ne? Also operativ, ganz viele Menschen haben nicht die Zeit, sich mit diesen großen Themen zu beschäftigen und davon auch angetrieben zu werden. Und deine Aufgabe ist, sie immer wieder auf diese Ebene zu heben, genau, und dann die richtigen Zeiten dafür zu finden, auch immer wieder zu sagen, hey, let's shoot for the stars to get to the moon. Ja, wir müssen das, lass uns das versuchen gemeinsam, was wir erreichen können. Ja, und auch diese Unzufriedenheit im positiven Sinne auszustrahlen. Ich finde, es macht auch eine tolle Gründerin, tollen Gründer aus, die so ausstrahlen, ich bin absolut unzufrieden, wo wir stehen, es geht so viel mehr, aber das auf eine positive, motivierende Art sozusagen zu vermitteln. Ja, zu sagen, Leute, wow, was wir jetzt erreichen können und let's do this faster. Ja, let's come together sozusagen. Und diese Energie zu übertragen auf die Leute ist eine Kernaufgabe. Und natürlich andererseits auch klar zu setzen, wohin geht die Reise. Leute sind ja dann schon auch manchmal so ein bisschen, ja, okay, verstanden, was wir jetzt machen, aber dann sehen die natürlich auch den Wettbewerb, dann sehen die teilweise Gefahr aus dem Markt und das dann schon auch zu erklären. Und dann kommen wir wieder zum Thema Transparenz, auch es zu schaffen, kommunikativ transparent zu zeigen, ja, da sind auch die Probleme, da werden wir angegriffen und dann aber die Energie zu haben, eben diese Chancen, sag ich mal, in 3 bis 5 Jahren auch aufzuzeigen, wo die Leute sagen, cool, ich will bei diesem nächsten Zyklus der nächsten 3 Jahren dabei sein. Mir hat es zum Beispiel auch immer total geholfen, es immer so ein bisschen als Zyklus darzustellen, weil ich das auch so betrachte, dass häufig so eine Firma in so 2-3 Jahreszyklen, das ist natürlich abhängig von der Firma, funktioniert. Und also bis heute, selbst bei unserem kleinen Team jetzt gerade bei Brick, zeige ich eigentlich am liebsten diese Zyklen und dann sieht ihr da, guck mal, wir sind gerade im letzten Drittel unseres letzten Wachstumszyklus, da hatten wir ja eigentlich die Ziele, sich auch wieder daran zu erinnern, das hatten wir eigentlich als Ziel, und dann aber schon den nächsten Zyklus zu zeigen, ja, und zu sagen, okay, ja, aber das ist ja nicht das Ende, wir müssen das jetzt liefern, was wir gerade machen, aber de facto haben wir dann eine Absprungbasis für das nächste Ding, das wir machen wollen, und darüber dann kannst du auch darüber sprechen. Vielleicht ist das nochmal ein guter Punkt. Ich finde, also ich hatte ja jetzt viel über Rituale gesprochen, ich glaube, das Thema Visualisierung, ja, ich hatte es vorhin auch mal genannt mit dieser Matrix, da geht es dann auch inhaltlich, aber es geht auch um die Visualisierung, dass es jemand im Kopf hat. Und ich glaube, ein wichtiges Instrument als Führungsfigur, je größer das Team wird, ist das Thema Visualisierung. Und das heißt natürlich Kommunikation, aber schon eben auch das Visuelle zu haben. 3, 4 einfache Grafiken, wo die Leute sich einordnen können. Und wenn du über etwas sprichst, das verstehen. Und diese Zyklusgrafik, die finde ich immer super, sozusagen. Ja. Wir haben jetzt gerade auch einen Start eines neuen Zyklus mit dieser, was du vorhin meintest, Brick Startup Alliance. Und das musst du halt erstmal erklären, was heißt es. Ja. Und auch mal abfeiern, was wir bisher gemacht haben. Wow, wir enden jetzt wirklich einen Zyklus und können jetzt gerade einen neuen starten. Let's talk about this. Ja, genau. Mhm.
Manchmal geht es ja nicht so wie geplant in diese Wachstumssprünge, ne, von Zyklus zu Zyklus, sondern manchmal muss auch die Richtung geändert werden. Welche Herausforderungen oder welche Aufgaben siehst du da auch für die Führungskraft?
Also ich bleibe beim Wort Zyklus. Warum? Wir hatten wir natürlich auch. Ne? Also wir haben also ganz dumme, also sozusagen im Nachhinein Fehler gemacht. Wir haben Kunden aufgebaut und dann endete sowohl sozusagen das Funding als auch größere Kundenaufträge gleichzeitig. Wir wussten, dass da irgendwie auch plötzlich entstand so ein Insolvenzrisiko. Und wir so, okay, also Wahnsinn, was geht ab? Und es gehört dazu, diese Zeiten, weil dann einfach manche Contracts nicht gelaufen sind. Und ich habe dann auch damals wirklich das Wort Zyklusloch aufgenommen und auch tatsächlich, ich muss schon sagen, weiterhin in dem Bild geblieben und auch gesagt, hey Leute, wir hatten ja eigentlich den Plan, aber hier entsteht ein Gap. Also es wird so sein. Ja, es wird runtergehen. Ja, und das, Das ist, also gut, das ist natürlich eine super schwierige Phase, das ist klar. Hier geht es ja auch wirklich hardcore darum, muss ich eingreifen wirtschaftlich, also muss ich auch personell eingreifen. Das kann dann schnell passieren. Ja, ich glaube, da hilft nur Kommunikation und Transparenz. Again, sozusagen, da musst du natürlich, also das ist eine Phase, da musst du nah dran sein. Da kannst du dann auch mal depriorisieren Themen, weil da musst du präsent sein, auch ansprechbar sein und Vertrauen ausstrahlen, weil dann geht's eigentlich nur um Vertrauen. Also ausschließlich. Jeder hat irgendeine Annahme dann in so einer Phase. Oh, bestimmt machen die das oder über sich selbst, über das Team. Und da muss man nah dran sein. Man muss sehr viel Zeit mit dem eigenen Leadership-Team da rein investieren. Wie kommunizieren wir und wann? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Da kann man nicht einfach mal was rausschießen und sagen, ja, komm, mach mal so oder wird schon oder ähnliches. Das glaubt einem keiner. Ja. Ne? Also da sehr, sehr professionell zu sein, natürlich in der Kommunikation und gleichzeitig auch hart zu sein in den Handlungen. Also was ich damit sagen will, es bringt jetzt auch niemand was, wenn es allen 40% schlechter geht, sondern du musst ja das Team schützen, das nach vorne hin die Company treiben muss. Und du musst ja lieber 60%, 100% gut einstellen, sage ich mal, und vielleicht auch die 40% auch wirklich hart abbauen. Das hat sich jetzt hart an. Ich war auch schon mal dabei, wo 60 Leute abgebaut wurden und das war natürlich ultra hart und das mussten wir sehr gut erklären. Aber die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die verstehen, dass es am Ende für ein besseres Setup auch für sie bedeutet und für die Firma und es fair gemacht wird natürlich, das ist natürlich auch ganz wichtig, die Leute schauen halt in dem Moment, wie machst du das, machst du es fair, dann ist es ja auch eine Chance einer Neuerfindung. Ne? Genau, vielleicht ist es offensichtlich, was ich sage, aber ich finde, dass oft unterschätzt wird, wie viel Arbeit da reinfließt in diese Vorbereitung und Umsetzung der Kommunikation und dass da die volle Attention in so einer Phase drauf sein muss. Ja. Und die Abwicklung dieses Abbaus ist ja häufig ein Thema in vielen Firmen. Das läuft da aus meiner Sicht wirklich nicht gut. Ja. Also da entstehen dann Wunden auch im existierenden Team, das weitermacht. Wunden, Unsicherheiten, die nicht notwendig sind.
Das braucht Zeit zu heilen. Ne? Ein Wort, das jetzt auch ganz besonders häufig gefallen ist, ist Kommunikation. Ich habe den Eindruck, jetzt auch in dieser, ne, du hast ja diesen Zyklus des Teamaufbaus 5, 20, 50, 100, 300. Und je weiter wir sind, desto häufiger ist das Wort gefallen. Das heißt, es ist auch ein Skill, den Gründer am Anfang vielleicht noch nicht so stark brauchen, ne, weil man kennt sich, ne, das ist die Dorfmannschaft, um da jetzt nochmal in diesem Beispiel zu bleiben. Man kennt sich schon lange, man weiß, wie der andere tickt, man kann sich auch aufeinander verlassen. Und das nimmt aber dann ja ab und in dem Zuge nimmt Kommunikation und die Anforderung an mein Skillset der Kommunikation enorm zu.
Ja, also ich glaube, es gibt da zwei Themen. Das ist Inspiration, hatten wir angesprochen, und Vertrauen. Ja, also du musst, das ist ja am Ende das, was die Leute dann bei der Gründerin oder dem Gründer irgendwie antreibt oder motiviert. Ja, ich werde irgendwie inspired, warum mache ich das hier? Und ich kann darauf vertrauen, dass es auch richtig gemacht wird. Und es geht ausschließlich über Kommunikation, natürlich auch über Handeln, habe ich vorhin gesagt. Kommunikation über Handeln gehört dazu. Also ich muss natürlich auch mal da sein. Wenn ich jetzt nur aus dem Off kommuniziere, bringt das nichts. Aber das Thema Kommunikation ist deine Hauptaufgabe Richtung Team. Das ist richtig. Und da kann man sich übrigens auch mal, finde ich, beraten lassen. Kann man sich auch mal einen Coach dazu holen oder auch extern von vielleicht Investoren. Habe ich vorhin gesagt, ist auch Teil des Teams. Und gerade beim Thema Kommunikation gibt es auch häufig erfahrene Menschen, ja, die einem helfen können, das aufzusetzen. Man kann sehr gut, haben wir auch gemacht selber. Es ist ja auch total fein. Man muss nicht in jeder Phase der beste Kommunikator sein. Man muss ja auch selber ständig lernen und Muskel aufbauen. Nochmal zum Thema Leistungssportler. Ja. Du musst natürlich auch weiterhin trainieren und Muskel aufbauen und dann machst du eben so ein Leadership-Offside mal mit einer Agentur. Das ist kein Eingeständnis, ich kann das nicht, sondern das ist eher ein Zugeständnis, hey, lass uns daran arbeiten, wir müssen uns bei dem Thema professionalisieren. Und dann lässt du dich und ich würde sagen, häufig auch Leute aus dem Führungsteam coachen dazu. Ja. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich glaube, das kann ich ein Stück besser machen. Und es ist in der Regel so, dass man auf jeden Fall es anders machen muss und auch teilweise, ich finde auch, deutlich besser vorbereiten muss. Dieses Spontane, wie du schon sagst, Dorfmannschaft, danach gehen wir noch ein Spezi trinken. Ja, das ist dann halt nicht mehr so. Oder du machst es und dann wird es aber über drei Ecken weiter kommuniziert, ja, kommt aber ganz anders natürlich dort an. Ne? Oder es wird interpretiert, der hat nur dort kommuniziert, das hat wieder Gründe. Das muss natürlich ausschließen. Das heißt, es geht ja nicht mehr wie eine Dorfmannschaft. Ich finde die Metapher ja weiterhin sehr gut, sondern es ist dann ein Broadcasting in das Unternehmen, das du professionell aufsetzen musst. Und das ist auch nicht leicht. Und es ist aber manchmal auch schwierig für Menschen, die vielleicht nicht automatisch, sag ich mal, ein gewisses Charisma mitbringen. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. An der Stelle sind ja sogenannte, sag ich mal, charismatische Führungsfiguren. Und wenn du das nicht so in dir hast, ich glaube, dann musst du aber trotzdem daran arbeiten. Es ist einfach so. Ja, es geht kein Weg dran vorbei. Und holst dir vielleicht nochmal jemand an die Seite, natürlich, aber am Ende ist es dann etwas, an dem du arbeiten musst. Jeder hat eine Schwäche. Ja, ich habe zum Beispiel beim Tennis die Rückhand. Wahrscheinlich, und da musst du halt dran arbeiten. Ja, also, und so ist es als Führungsfigur auch. Ja. Kann es jeder schaffen? Ich glaube, auf jeden Fall. Und das Witzige ist, Leute, die daran arbeiten müssen, die das, finde ich, besonders gut machen, die sprechen sogar darüber. Ja, die sagen ja sogar, also das Thema Vulnerability, ja, ein großes Thema in den USA, bei uns auch schon, dass große Führungsfiguren auch sagen, hey Leute, ganz ehrlich, ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber ich möchte euch wirklich jetzt mal ehrlich klar machen, wo wir stehen, ja, sozusagen. Und es fällt mir schwer, aber mir ist es wichtig. Und ich glaube, dann die Leute, oh, da gehen schon die Herzen der Leute auf, weißt du? Und ich glaube, das kriegst du mit dem Coach hin, auch wenn du es nicht natürlicherweise gut hinbekommst.
Ja. Und oftmals, was man auch von den Coaches hört, dann durchaus, also schon besser als manche, die sich natürlich gerne auf eine Bühne stellen und sich auch gerne reden hören. Aber darum geht es ja eigentlich in dem Moment nicht, sondern es geht darum, was der andere dann hört von dem, was ich sage. Also insofern, es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber es braucht natürlich ein Stück weit Überwindung und vielleicht ein bisschen mehr Training. Aber dann...
Ja. Ich meine, das ist das Thema, auch für dich ein sehr interessantes Thema. Also es gibt ja häufig das Thema extrovertiert versus introvertiert. Ich zum Beispiel werde jetzt häufig sozusagen, wenn ich dann so auf einer Bühne bin oder in so einem öffentlicheren Setting, als so extrovertiert wahrgenommen, weil ich das dann mache und in dem Moment auch gerne mache zwar. Aber ich bin zum Beispiel ein introvertierter Typ. Ich verliere Energie, wenn ich mich mit Leuten umgebe. Das hört sich hart an, aber es ist so. Netzwerken ist für mich eine Tätigkeit. Boah, danach bin ich total fertig. Ich mach's am liebsten kürzer als länger, ja. So, also das sage ich ehrlich, ja. Also rein emotional rede ich jetzt natürlich. Businessseitig weiß ich, muss das machen, aber wenn zum Beispiel jetzt dann ein großes Netzwerking weg ist und das fällt aus, da ist, ach, dann gibt's ein Durchatmen bei mir emotional. Das sage ich ganz ehrlich. Trotzdem muss ich das natürlich machen und muss also sozusagen da rein in diesen Schmerz, ja. Und gleichzeitig das irgendwo, also mir hilft es zu acknowledgen und zum Beispiel das auch öffentlich zu sagen. Teilweise sage ich das auf Netzwerkevents auch, ja. Und das zu acknowledgen für sich selber und auch Self-Caring natürlich zu steuern, ja. Aber es ist auch wirklich einfacher, finde ich, wenn man das acknowledgt, das ist meine Schwäche, das ist mein Energieverlustbereich. Ich gehe da jetzt aktiv rein, alright, ja. Und ich glaube, das auch im Team zu diskutieren, welcher Typ bin ich. Übrigens auch das eigene größere Team ist total überrascht, wenn ich sage, ich bin voll der introvertierte Typ, ich verliere dabei Energie. Also da sagen die alle, okay, das hätte ich jetzt ja nie gedacht. Ja. Und genau, also das finde ich auch ein interessantes Thema, ja, also sich damit wirklich nochmal zu beschäftigen und das auch wohl sinnvoll auch nach außen zu tragen und zu zeigen, das hilft einem. Ja. Und dann eben diesen Schmerzreif, dann Energieverlustbereichen trotzdem aktiv sein zu können, ja, und zu performen.
Ja. Jetzt nochmal zu einem ganz praktischen Punkt, weil ich glaube, viele Gründer haben jetzt zugehört und denken sich vielleicht, oh Mensch, klingt super interessant. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, bei euch kann man sich ja auch als Startup bewerben. Wen sucht ihr denn? Wer soll sich bei euch bewerben?
Also bei uns beginnt, wie schon genannt, ja wirklich ein neuer Zyklus jetzt mit der Brick Startup Alliance. Und bei der Brick Startup Alliance kümmern wir uns um Teams. Das fängt schon an in Universitäten. Wir fokussieren uns da sehr stark auf, sag ich mal, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, können aber auch Studierende sein, wenn sie im Bereich Deep Tech aktiv sind. Ja, also wir sind jetzt nicht im Bereich Fintech zum Beispiel oder im Bereich E-Commerce. Wir sind fokussiert auf Deep Tech und Adjacent, sag ich mal, und B2B-Business. Also nochmal so grob zur Einordnung. Und dann suchen wir Menschen klassischerweise, im Idealfall Menschen, die schon, sag ich mal, in der Prototyping und dann Pilotphase sind, die also sagen, im B2B-Bereich, ich habe jetzt schon was gefunden, ich möchte es jetzt an den Markt bringen. Mhm. Entweder noch ganz früh, indem ich mal so prototypisch mit verschiedenen Kunden sprechen und testen will, oder etwas später, ich habe jetzt echt einen Piloten, brauche jetzt nur noch eine große Firma, mit der ich den Rollout machen kann, des Piloten, um dann, sag ich mal, den zu schaffen und dann mal 10x100 zu gehen. Ja. Mhm. Wir haben auch Startups, die sind nur einen Schritt weiter, aber ich glaube, wir sind wirklich relativ early stage unterwegs, häufig 3 bis 10 Leute, sage ich mal. Und erstes Produkt, das jetzt an den Markt geht und wo wir die Aufgabe erfüllen können, Investoren zu finden und Kunden zu finden. Das machen wir. Wir suchen, was wir nicht anbieten, sind irgendwelche allgemeinen Business Model Canvas Workshops oder ähnliches. Das machen wir nicht, sondern wir suchen Startups, die wirklich sagen, das sind meine 3, 4 Challenges, dann sprechen wir ganz offen miteinander und sagen, können wir überhaupt da was liefern dazu? Ja, und dann arbeiten wir an den 3, 4 Challenges und das ist eben in der Regel Kunde, Investor und teilweise Team oder Company-Aufbau eben.
Mhm. Okay. Dann zum Abschluss nochmal dein Impuls, wenn wir jetzt nochmal 2, 3 Ebenen höher gehen für angehende Gründer, Startups. Was möchtest du nochmal mitgeben?
Also, erstmal mach es. Ja, also das ist ja ein, ich finde, man hat immer diese Frage, immer diese Selbstzweifel, soll ich es wirklich tun? Was sind die Risiken? Es gibt immer da draußen Zweifler. Wenn du in dir das Feuer spürst und einen Ansatzpunkt hast, natürlich, dann just do it. Ja, es ist der Vorteil des Lernen. Es ist immer, fast immer positiv ausgegangen in den Fällen, die ich kenne. Das zweite ist, umgib dich mit den richtigen Leuten. Ja, einerseits Leute, die dich motivieren, nimm einfach die positive People, die dich tragen können, die dich auch mal supporten können in der schwierigen Phase. Und sei aber auch selektiv, denn du bist der Durchschnitt der Leute, mit denen du dich umgibst. Umgib dich auch mit Leuten, die dich vielleicht mal einschüchtern oder mit denen du vielleicht mal sagst, oh wow, da muss ich was lernen, will der überhaupt was von mir? Versuch es, ja. Und be bold, ja. Also be bold auch in der Ansprache von Leuten. Frag nach Hilfe. Viele Leute helfen und viele Gründerinnen und Gründer trauen sich aber in dieser frühen Phase nicht zu fragen. Wenn du offen damit umgehst und wirklich auch nach Hilfe fragst und nicht rausgeht, hey, ich bin der Beste, aber eigentlich noch nichts hast, sondern sagst, hey, ich will was lernen, ich habe, glaube ich, eine große Opportunity, aber ich brauche Hilfe. Viele Leute werden dir helfen und dann schafft man das auch durch vielleicht mal eine unsichere Zeit. Also ich finde, ich rede jetzt über die Frühphase, also wirklich, wirklich just do it. Ja? Und in der späteren Phase geht es auch um das Thema Team, um dich herum. Auch da immer wieder schauen, wie kann ich mich verbessern. Hol dir immer von externen Impulse, sprich Leute an, hol dir Feedback, führ mal ein Sofa, ein Abendgespräch mit der expliziten Ansage, hey, ich bin in der Phase, was ist eigentlich dein Input für mich? Mhm. Mir hat es immer extrem geholfen, da offen zu sein und das kann ich nur allen anderen auch mitgeben und wünschen.
Philipp, ganz herzlichen Dank für all die Tipps, die du mitgebracht hast rund um das Thema Teamaufbau. Viel Erfolg auch, na, sagen wir mal, dann in den nächsten 20 Jahren in der Startup-Welt. Ich hoffe, du bleibst der Startup-Szene erhalten und viel Erfolg euch.
Vielen Dank, ihr habt mich sehr gefreut.
Danke. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Themenwünsche, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da und ansonsten bis nächste Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.